Das heißt, ich habe denen quasi schon mal den Druck genommen, dass ich da jetzt nicht eine Verkaufsshow abziehe. Das mache ich grundsätzlich nicht, weil wenn ich nicht in der Lage bin, jemanden zu überzeugen, habe ich den Auftrag nicht verdient. Punkt. Wenn du viele Kanäle siehst, da wird einfach nur die schöne bunte Welt und nee, der Makler sein total toll, ne? Ärmel hochkrempeln, schön den Wecker, hey, guck mal, ich bin reich, ne? Aber das sind oft die ärmsten Schweine überhaupt, die da draußen rumlaufen. Und wenn du hinter die Fassade guckst, da brennt dann echt alles nieder, mehr oder weniger. Wir sind in einem sehr irrationalen Geschäft unterwegs. Eine Immobilie, die ist mit so viel Emotionen behaftet. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich Termine habe bei älteren Leuten, die jetzt so 70, 75, 80 sind teilweise. Die haben in den 70er Jahren mit den Kindern zusammen die Häuser selbst gebaut. Da steckt so viel Stolz, so viel Leidenschaft drin, so viel Schweiß, Blut, Tränen. Ne? Und die haben so eine hohe Wertstellung für ihre Immobilie.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Ich bin kein Freund von Augenwischerei und reflektiere mich selbst. Das sagt Michael Blum für McMakler in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Für ihn ist Maklersein wie Bayern München oder der BVB. Man liebt es oder man hasst es. Er will Problemlöser sein, erzählt, warum es für ihn sehr wichtig ist, immer zuzuhören. Wir sprechen über Marketing und damit über die Frage, wie inszeniere ich mich? Auf Instagram teilt er seinen Content mit großem Erfolg. LinkedIn bleibt oft stumm. Für Micha ist diese Plattform ähnlich Elitepartner. Er will sich da nicht verramschen lassen. Micha Blum ist ein Mann der klaren Worte, der polarisiert. Also geht es um Leute, die, nur weil sie ihren Namen schreiben können, direkt Makler sind. Das Gras wird da grüner, wo du es gießt, sagt er und meint die vielen Wechsel innerhalb der Maklerhäuser. Micha legt Wert auf den Fokus, auf das Zuhören. Es geht um den Wandel in Unternehmen, Schubkarren voller Geld, WhatsApp-Stories, Tipps für Umme, das Superman-Syndrom und sportlichen Widerstand. Und am Ende übernimmt er die Interviewrolle. Ein Gespräch, das aus dem Rahmen fällt und genau deshalb mitten in die Sommerpause platzt. Viel Spaß mit Michael Blum. Immobilieros Podcast über den Dächern von Frankfurt. Vielen Dank an Rivers, dass ich hier den Podcast aufnehmen darf. Mir gegenüber sitzt Michael Blum von McMakler. Hallo Micha.
Hallo Yvette.
So, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Als erstes, du hast aktuell gerade Platz 3 belegt. Sag mal, wofür?
Das war im Punkt Tippgeber. Also eigene Zuführung. Zuführungen, ne, aus dem eigenen Netzwerk. Also ich bin quasi der drittbeste Netzwerker bundesweit von McMakler. Stand jetzt.
Genau, und schon deshalb muss es einen Podcast mit dir geben.
Danke.
Den gibt es vor allen Dingen auch. Du wurdest mir immer bei Instagram ausgespielt und ich habe mir das dann immer so angeguckt und fand die Bandbreite, die du so bietest, total spannend. Aber lass uns erstmal über Immobilien und Maklersein reden. Und wir reden dann auch noch über Psychologie, über Sport, über Kochen, über ganz viel.
Alles.
Über alles, genau. Also, jetzt muss ich mal ganz kurz ablesen. YouGov hat eine Studie gemacht zur Relevanz von Maklern, wenn es um Wohnimmobilien geht. Das ist ja auch dein Bereich, richtig?
Ja, das ist mein Hauptbereich.
So, da kommt der Berufsstand aber nicht so gut weg. Mhm. 42% der Eigentümer trauen sich zu, die eigene Immobilie selbst zu vermarkten. Mhm. 35% haben wenig Vertrauen in den Berufsstand. 19% überhaupt nicht. Mhm. Was sagst du zu den Zahlen? Bist du überrascht?
Also, nee, das überrascht mich überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also, wenn man die 35, also ich fang mal von hinten an. Ich sattel das Pferd mal von hinten auf, sagt man so, ne?
Ja.
Genau. Wenn ich die 19% sehe, die gar kein Vertrauen haben und die 35, die Vertrauen haben, sind wir bei 53%. Oder? Nee, 54% sogar.
Ja.
Überleg mal, 54% sind grundsätzlich bereit, mit einem Makler zusammenzuarbeiten und es geht nur ums Thema Vertrauen. Es geht nur ums Thema Vertrauen. Alles andere ist, weil die anderen haben ja gesagt, sie brauchen gar keinen. Aber 54%, wo es nur ums Vertrauen geht, das ist doch eine geile Zahl. Ich sehe das total positiv. Weil, ja, machen wir uns nichts vor. Also wir sprechen nicht hier über irgendein, sag ich mal, eine Tafel Schokolade, die dir bei Rewe aus dem Regal holst. An der Kasse zahlst du dann irgendwie statt vorher 59 Cent jetzt 1,99 €. Sondern hier geht es um sehr wahrscheinlich für viele das höchste monetäre Gut, was sie je besessen haben oder besitzen werden. Und ich glaube, dass das Thema Vertrauen bei solchen Summen ganz, ganz oben stehen muss. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, sollten sich die Makler grundsätzlich hinterfragen, was muss ich tun, damit ich Vertrauen aufbauen kann und Vertrauen auch bewerkstelligen kann? Ich glaube, das ist die einzige Frage, die sich jeder stellen muss dann. Dass es immer wieder welche gibt, ne, von diesen, wie viel waren es, 42%?
42 trauen sich zu, die eigene Immobilie selbst zu vermarkten und 35 haben wenig Vertrauen in den Berufsstand. Mhm. Nur 19% haben gar kein Vertrauen.
Genau. 42 war die, genau, das selbst machen können.
Trauen sich zu, genau.
Ich hatte mal einen ganz lustigen Termin, vielleicht als Anekdote zu diesen 42%. Ich hatte einen Termin und da ging es darum, die Immobilie zu bewerten. So, und die haben aber am Telefon schon zu mir gesagt, Herr Blum, ganz ehrlich, wir wollen das selbst probieren. Sie bringen uns wirklich nur kostenfrei die Bewertung und das kostet auch nichts, oder? Da habe ich gesagt, naja, alles gut. Das ist unsere Dienstleistung, die wir Ihnen versprechen. Und was Sie am Ende des Tages dann machen, das liegt komplett in Ihren Händen, ne? So, das heißt, ich habe denen quasi schon mal den Druck genommen, dass ich da jetzt nicht eine Verkaufsshow abziehe. Das mache ich grundsätzlich nicht, weil wenn ich nicht in der Lage bin, jemanden zu überzeugen, habe ich den Auftrag nicht verdient. Punkt. Ich bin hingefahren und habe mich mit denen dann unterhalten. Wir haben wirklich, dadurch, dass keine Anspannung da war, weil von vornherein die Fronten geklärt waren, wie das läuft, haben die relativ entspannt mir gegenüber gesessen und wir haben uns echt total nett unterhalten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Ne? Irgendwann waren wir per Du und dann sagte sie, ja, und ich habe einen Friseurladen. Dann habe ich gesagt, ach, das ist interessant. Habe ich gesagt, das finde ich cool. So, dann bin ich irgendwie dann nach Hause gefahren. Da habe ich mir gedacht, hä? Das ist mir so richtig ins Bewusstsein gekommen. Ich stehe doch frühs auf, habe eine Schere eigentlich im Bad und habe Haare auf dem Kopf. Ich käme aber doch nie auf die Idee, einfach die Haare selbst abzuschneiden. Obwohl es ja das Einfachste ist von der Theorie her, was machbar ist, ne?
Naja, das mit dem Spiegel.
Ne? Ja, okay, ja, klar, aber das sind ja die Sachen, die hast du in dem Moment nicht auf dem Schirm, wenn es dann in die Praxis geht. Aber in der Theorie ist es doch easy. Haare, Schere, zack, ab, Haare geschnitten. So. Ja. Das Ergebnis ist, ich habe mir die Haare geschnitten. Dass das Ergebnis dann wahrscheinlich nicht so gut ist, wie als wenn es sie als Profi gemacht hätte, ist auch klar.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich sie überzeugen, ohne das anzusprechen, so richtig krass. Und dann habe ich aus dem Büro eine Schere mitgenommen, bin zum Zweittermin gefahren, habe die Bewertung präsentiert, habe denen das alles schön sauber erklärt und habe gesagt, hey, klingt das plausibel für Sie, also für euch? Haben die gesagt, ja. Und dann habe ich so diese Columbo-Taktik im Gehen, dann nochmal rumgedreht, sage ich, ah, Moment, mir fällt gerade noch was ein. Dann habe ich die Schere rausgeholt aus dem Büro, ne, so eine ganz normale Papierschere. Ich sage, ich wollte Ihnen noch die Haare schneiden. Und dann sagt sie, hä, können Sie Haare schneiden? Habe ich gesagt, nee, aber Sie können doch auch Häuser verkaufen. Und dann guckt sie mich so an, so ganz sprachlos. Und dann habe ich gesagt, denken Sie mal drüber nach. Und dann bin ich gegangen. 2 Tage später habe ich den Auftrag gehabt. Einfach den Spiegel mal vorgehalten, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, was sich im ersten Moment immer so leicht anhört. So, ich würde auch nie auf die Idee kommen, bei meinem Auto selbst die Bremsen mit Bremsscheiben und so zu wechseln. Aber du könntest bei YouTube rein theoretisch ein Video angucken. Wie geht das? Do it yourself. Ist ja der Standard heute. Ja. Wie mache ich das? Aber das Risiko wäre mir doch viel zu hoch, dass da was passiert oder nicht richtig funktioniert.
Ja, aber trotzdem hat ja der Makler nicht den besten Ruf.
Das ist vollkommen klar. Gott sei Dank sind die Menschen skeptisch.
Warum?
Wenn die nicht skeptisch wären, könnten die ja gar nicht unterscheiden, hey, ist die Person gut, ist die glaubwürdig, bekommt die mein Vertrauen, hat die grundsätzlich Glaubwürdigkeit und so weiter und so fort. Das ist ja auch mit der Grund, warum ich der ganzen Branche auch über Social Media gern auch mal den Spiegel vorhalte. Wenn du viele Kanäle siehst, da wird einfach nur die schöne bunte Welt und hey, der Makler sein total toll, ne, Ärmel hochkrempeln, schön den Wecker, hey, guck mal, ich bin reich, ne? Aber das sind oft die ärmsten Schweine überhaupt, die da draußen rumlaufen. Und wenn du hinter die Fassade guckst, da brennt dann echt alles nieder, mehr oder weniger. Und ich bin halt kein Freund von irgendwelchen Augenwischereien, deswegen reflektiere ich mich da auch selbst und gestehe mir halt auch selbst ein, hey, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen, das hätte besser laufen müssen, und reflektiere mich selbst und gucke, wo habe ich Potenzial, mich zu entwickeln. Und ich glaube, dass einfach viel zu viele da draußen so überzeugt sind von dem, was sie da tun und irgendwie so mehr auf Blenderei setzen, als auf wirklich den Menschen, ne, und das Vertrauen. Deswegen bin ich glücklich darüber, dass diese Zahlen da rausgekommen sind, weil das ist für mich eine total geile Chance, einfach zu zeigen, hey, es geht auch anders.
Bevor wir jetzt noch ein bisschen weiterreden, wir sitzen in Frankfurt. Frankfurt und Rhein-Main-Gebiet ist dein Gebiet.
Ja.
Eigentlich hast du aber einen ganz anderen Hintergrund. Erzähl mal, wie du zum Makler geworden bist und was du vorher gemacht hast.
Ich habe tatsächlich schon ein paar Vertriebsjobs hinter mir. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich könnte es dir komplett sauber gut erklären, dass es sehr schlüssig ist. Ich kann dir aber auch eine Kurzfassung geben. Welche ist dir lieber?
Die Kurzfassung, glaube ich, erstmal. Ja. Ich frage dann lieber nach.
Ja, okay. Also ich bin quasi in einer Handwerkerfamilie geboren. Also mein Vater ist Gaswasserinstallateur und hat halt, wie das damals so auf dem Dorf war, ne, Werner, fahr mal dahin, da ist die Heizung kaputt. Ne? So war der Standard. Und dann bin ich auch immer mal mitgefahren und habe mir das mal angeguckt als kleiner Bub. Ne? Und mein Opa, der war Handwerksmeister im Schreinereibetrieb. Der hat einen eigenen Betrieb gehabt, der hat Bau- und Möbeltischlerei gehabt. Und da war ich halt auch immer so mit dabei, habe mir das angeguckt und das hat mich immer begeistert. Ich selbst war dann 2007, war bei mir so eine Phase, wo ich ziemlich broke war finanziell und habe mir halt irgendwie, ich brauchte schnell Geld. Jetzt wollte ich aber nicht unbedingt kriminell werden.
Herzlichen Glückwunsch.
Trotz Frankfurt. Ne, damals habe ich in Fulda noch gelebt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wo kannst du schnell viel Geld verdienen? Und dann ging es irgendwie, ja, Vertrieb, Fenster, Haustüren. Und bin ich mit Kaltakquise direkt Vertrieb gestartet und habe knapp fünf Jahre lang Fenster und Haustüren verkauft.
Okay. Klingeln gegangen. Und was hast du gelernt? Hast du einen Handwerksberuf?
Großen Außenhandelskaufmann.
Ah, okay. Also nicht Handwerk.
Im Handwerk.
Ah, im, okay, also doch Handwerk. Okay.
Im Handwerk. Okay. Und so richtig Vertrieb habe ich gelernt mit dieser Fenster-Haustüren-Sache. Weil ich musste es machen. Ich musste schnell Geld verdienen. So, und dann hieß es ja, okay, musste Klinken putzen. Ich so, Klinken putzen war so
also
negativ.
Also so richtig Kaltakquise.
Ja. An der Haustür klingeln.
Ach du liebe Güte. Grinst du schön, Ping-Pong.
Einfach ins kalte Wasser geschubst worden. Vom wahren Leben.
Mhm. Das führt jetzt aber dann tatsächlich wieder zum Makeln zurück. Wie viel Fachkenntnis braucht man denn? Also gerade, also man sagt ja eigentlich immer, so ein Vertriebler kann eigentlich alles verkaufen. Hm. Der Meinung bin ich ja immer nicht, weil man sollte schon ein bisschen wissen, was man verkauft.
Das spiegeln deine Zahlen wieder, die du eben gesagt hast. Die meisten haben eben überhaupt gar keine Ahnung von dem, was sie da tun. Das ist meine persönliche Meinung, die ist nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht bekomme ich Hate-Kommentare, die bekommen aber auf jeden Fall kein Buch. Das ist ganz wichtig, die dürfen keins bekommen. Nee, ich bin der gleichen Ansicht wie du. Klar, bist du, das Vertriebliche ist immer wichtig, ne? So, weil klar, du willst ja ein Mandat bekommen und du willst es dann auch entsprechend irgendwie auf dem Markt positionieren und verkaufen. Da gehört ein bisschen Psychologie dazu, da gehört vertriebliche Skills gehören dazu. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier so ein Riesenhaus sehen, da geht es halt auch um einen reellen Wert. Ne? Und klar solltest du halt schon auch wissen, worum geht's, weil wir sind in einem sehr irrationalen Geschäft unterwegs. Eine Immobilie, die ist mit so viel Emotionen behaftet. Ne? Das merke ich zum Beispiel, wenn ich Termine habe bei älteren Leuten, die jetzt so 70, 75, 80 sind teilweise. Die haben in den 70er Jahren mit den Kindern zusammen die Häuser selbst gebaut. Da steckt so viel Stolz, so viel Leidenschaft drin, so viel Schweiß, Blut, Tränen, ne? Und die haben so eine hohe Wertstellung für ihre Immobilie. Und da, auf der einen Seite kommt das Vertriebliche mit rein, weil du musst ein bisschen Ration da reinbringen, dass die Menschen halt auch verstehen, okay, das und das ist realistisch. Auf der anderen Seite musst du aber auch die Emotionen irgendwo wahrnehmen, spüren und auch verarbeiten und gleichzeitig dann auch sagen, hey, guck mal, ne? Weil der Mann, der das Haus selbst gebaut hat, der triggert dich mit Fragen, der will wissen, kann der das? Weiß der, worum es hier geht? Weiß der, mit was das gebaut wurde? Weiß der, ob die Fenster gut sind? Weiß der, ob das Dach gut ist? Ne? Also die checken schon dein Wissen. Und gerade im ländlichen Bereich sind die Leute vom Fachwissen, was das Handwerk angeht, so weit oben. Also Richtung Champions League unterwegs, ne? Was das Wissen angeht. Und die testen dich. Testen dich auf Herz und Nieren, prüfen dir das.
Lass uns mal ganz kurz beim Vertrieb bleiben. Du gehst ja damit auch sehr offen um, wenn man dir folgt und wenn man so anschaut. Du bist jemand, der zu Kongressen geht, zu Weiterbildung geht. Ja. Du hast selber ein Buch geschrieben. Du liest auch Bücher von anderen.
Ich lese Hörbücher.
Wie wichtig ist das denn für dich? Als wir hier gerade vorhin aufgebaut haben, hast du mir auch so verschiedene Psychologiestrategien erklärt. Wie wichtig ist das für dich? Also brauchst du das? Du bist ja jetzt auch ein erfahrener Makler. Brauchst du das denn immer wieder zur Auffrischung? Probierst du auch mal was Neues aus? Wie ist das so vom Mindset her?
Vom Mindset her fasse ich es dir mit einem Spruch zusammen. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Du musst solche, meiner Meinung nach, wenn du wirklich in dem Business gut sein willst oder besser werden willst, musst du solche Kongresse besuchen. Zum einen, um das Netzwerk zu erweitern. um das Netzwerk zu pflegen. Da machen sich immer viele Türen auf, da hättest du vorher nicht dran geglaubt, ne? Und auch die Kontakte, die du da herstellst, ne? So, jetzt habe ich einen Dr. Peter Burnickel kennengelernt, der ist der Pro-Bauherr, macht der. Also der zeigt Bauherren quasi, wie sie die Baukosten auf unter 3000 Euro auf den Quadratmeter bekommen. Und das ist ein richtiger Freak, ne? Der hat dir gesagt, okay, darauf kommt's an. Sein Deep Dive habe ich mir angehört. Weißt du, da holst du dir so viel Inspiration, da holst du dir so viel Fachwissen mit rein. Für einen schmalen Investor am Ende, also im Endeffekt die Zeit, wenn du die Karte geschenkt bekommst. Ne? Oh, ja. Und dann ist es halt auch so, du erkennst halt auch immer den Wandel in der Branche mit. So, wenn ich das Ganze jetzt irgendwie von außen beobachte und sehe, okay, so und so entwickelt sich's, jo, dann weißt du aber noch nicht, okay, was wird geplant, wie wird in Zukunft vielleicht gebaut, ne, wie wird verdichtet, wie ist der Trend auf dem Markt, ne, wenn du dich mit Leuten aus der gleichen, sag ich mal, Branche unterhältst, wird dein Blickfeld, also du bist viel eher in der Lage, über den Tellerrand zu gucken, kannst dir Inspiration holen, kannst dir andere Ansichten holen, die vielleicht mein eigenes Denken vielleicht ein bisschen auch beeinflussen. Und das ist unbedingt machen. Das ist ein absoluter Mehrwert.
Mhm. Du bist ja jetzt Teil eines großen Maklergebildes, sag ich mal. McMakler ist ja...
Ja.
Wie guckst du denn gerade auf den aktuellen Markt? Also als Makler auf... Also ohne jetzt... Wir wollen jetzt nicht über andere schlecht reden.
Auf gar keinen Fall. Das ist gar nicht unser...
Wie guckst du denn gerade so auf den Markt? Weil wir sehen ja da gerade, was Makler angeht, sehr große Transformation.
Inwiefern?
Na, wir sehen, dass es gab viele Entlassungen. Es wechseln Teams von dem einen großen Haus zum nächsten großen Haus. Es gibt Häuser, die stellen permanent, bekommst du jede Woche eine Pressemitteilung, dass sie gerade wieder ihre Struktur umgestellt haben. Ja. Also eine große Unsicherheit, da nehme ich wahr. Du darfst mir gern widersprechen.
Findest du, dass es eine Unsicherheit ist?
Ja.
Ich sehe es ein bisschen anders.
Dann los.
Also zum einen Leute, die von A nach B wechseln, weil irgendwo was anderes versprochen wird. Naja. So, das Gras ist auf der anderen Seite, ist auf der anderen Seite nie grüner. Es wird da grüner, wo du es gießt, wo dein Fokus drauf liegt, wo du bereit bist, dich menschlich zu investieren, da wird das Gras grüner. Nicht links, rechts, vorne, hinten. Das ist, ich glaube, ist wirklich da auf den Bereich, wo du dich konzentrierst, den Bereich, den du bewirtschaftest, der wird grüner, der wird mehr Früchte tragen. Und zum Glück ist Wandel drin. Also es wäre doch schade, wenn Unternehmen, die irgendwie in einer verantwortungsvollen Situation sich befinden, nicht auch jeden Tag reflektieren, sondern einfach irgendwie so weitermachen wie vorher, obwohl der Markt ganz anderer ist. Also ist doch auch ganz klar, in der Zeit 2021, sag ich mal, wo Zinsen 0,7, 0,8, 0,9 waren, wo die Bank dir mit der Schubkarre die Kohle auf den Hof gefahren hat, hat gesagt, übrigens, willst du nochmal 20% für Sanierung mit draufpacken? Ne? Ist ja klar, dann brauchst du halt einfach auch Makler, die da halt einfach mal die Tür aufschließen, da brauchst du halt einfach, also Roboter konnte man noch nicht hinschicken, weil die KI noch nicht so weit war, aber im Endeffekt, ja, die hätten das ja teilweise auch hinbekommen, da konnte jemand seinen Namen gerade so schreiben, ne? der war dann halt mal direkt ein Makler, ne? So, was ich damit sagen will, ist, dass quasi durch den Wandel des Markts einfach viele, die gar nicht in dieses Business reingehören, rausgefiltert wurden. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass und es trifft jetzt vielleicht manche ein bisschen härter, wo es nicht so ist. Aber ich glaube halt, dass die jetzt auf dem Markt sind, halt echt bewiesen haben, hey, ich bin richtig gut. Und die haben doch ihre Daseinsberechtigung.
Keine Frage, so. Keine Frage.
Und es liegt auch an jedem selbst, besser zu werden, sich durch Leistung auszuzeichnen, und zeigt mir ein Unternehmen, was nicht Lust hat, einen guten, gut performenden Makler einzustellen oder unter seinem Dach zu haben. Gibt's doch gar nicht.
Naja, das ist ja immer die Frage. Das erkennt man ja erst, wenn man mit ihm arbeitet.
Das ist richtig.
Marketing ist alles.
Selbstinszenierung.
Ja, das hast du gesagt, das Wort. Aber ja.
Ja, aber es ist doch so. Es ist ja wie ein Marketing.
Ja. Ist so viel Selbstinszenierung im Markt?
Ja.
Wie inszenierst du dich?
Auch so. Nein, Spaß. Es soll ja auch ein bisschen lustig sein, ey. Makler sind immer so verbohrt oft, das ist immer so schlimm. Nee, also ich glaube, also ich hole mir ja auch immer Feedback, hey, gefällt dir mein Kanal, gib mir mal Feedback, was wünschst du dir, welche Content ist für dich wichtig, was soll ich machen? Einfach um die Zielgruppe auch zu treffen. Und
ganz kurz, welche Zielgruppe willst du denn treffen? Du bist ja sehr stark bei Instagram unterwegs. Ja. Welche Zielgruppe? Also sind das deine
Kunden? Ich spiegel das aber auch auf Facebook.
Kunden? Also, ja, okay. Mhm.
Also Facebook und Instagram, also Meta. Mhm. Ich nutze die komplette Meta-Plattform. Ich arbeite sehr viel über WhatsApp-Stories, weil die werden auch immer geguckt. Und die sind, wenn du mich abspeicherst, Immobilienmakler, Michael Blum. Also immer Immobilienmakler vorne. Und diese Inszenierung in dem Sinne ist natürlich ein Marketing, ne? So logischerweise. Also das, was ich im Alltag tue, wenn ich was Neues reinbekomme, wenn ich was verkaufe, wenn ich irgendwie eine Message habe, hey, ich gebe dir mal diese Tipps oder diesen Tipp, oder das ist ein Szenario, was mir im Alltag häufig begegnet, dann tue ich ja im Prinzip einfach nur das zeigen, was ich sowieso tue. Ich dokumentiere das, was ich ohnehin mache. Und das ist doch für andere toll, dann können die, das ist ja wie so Credibility oder wie heißt das im Englischen, ne? Die können sagen, ey, okay, der ist in der Lage, das hinzubekommen. Der hat die und die Erfolge, die sind alle sauber dokumentiert, ne? Und wenn ich dem zuhöre, da kommt nützlicher Content bei raus, der scheint für mich nützlich zu sein, der hat ein gutes Netzwerk, der scheint Ahnung zu haben, den rufe ich mal an. Und so läuft das, nicht anders. Und bei LinkedIn zum Beispiel finde ich diese Plattform, ich bespiele die so mit, aber das ist überhaupt gar nicht meine Welt. Das ist mir zu, weiß nicht, ey, das ist wie beim Online-Dating so Elite-Partner.
Was ist da bei Elite-Partner?
Zu förmlich, das ist mir zu förmlich. Ich find's cool, für manche ist es sicherlich auch gut, so im C-Level vielleicht finde ich das tatsächlich ganz gut, aber hey, ich krieg da so viele Anfragen, ich nehme die immer an und zack, hast du von 5 Leuten hast du 4 Nachrichten, die alle gleich klingen, das fuckt mich ab.
Ich beobachte das ja bei Insta, wenn du da irgendwas postest, ganz viele Likes, bei LinkedIn, du spiegelst das ja auch bei LinkedIn, genauso wie es auch bei Insta rausgeht, oder? Also
ja,
so fast immer.
Fast 1:1.
Und dann hast du teilweise gar kein Like oder ein Like von mir bei LinkedIn.
Ja.
Das ist ja schon sehr erstaunlich, wie das auseinandergeht.
Ja, ist doch nicht schlimm.
Das stört dich auch nicht.
Interessiert mich gar nicht. LinkedIn ist gar nicht mein Spielfeld. Wenn ich jetzt Coachings verkaufen würde oder wäre ein Sales Coach oder wäre irgendwie wer jetzt auf der Suche unbedingt einen neuen Job oder so haben zu wollen, na, dann würde ich das wahrscheinlich schon ein bisschen intensiver auch bespielen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch diesen Premium-Account. Das interessiert mich alles nicht. LinkedIn ist nicht mein Ding. Ist gar nicht mein Ding. Ich kann mit dieser Plattform auch nicht viel anfangen, weil es ist im Prinzip einfach nur, weiß ich nicht, es ist mir zu unpersönlich, es ist mir zu viel Augenwischerei, jeder ist irgendwas ganz Besonderes und jeder hat eine mega geile Vita und jeder ist offen für einen neuen Job und aber ich habe doch keinen Bock, mich auf dem Markt irgendwie zu verramschen, so. Ich will ja tendenziell in Richtung Personenmarke gehen, so. Und deswegen suche ich mir doch das Spielfeld da aus. Wo sind die Menschen, denen ich wirklich einen nützlichen Mehrwert bieten kann? Wo sind die Menschen, die vielleicht nach einer Lösung für ihre Herausforderungen suchen? Und da möchte ich doch ein Problemlöser sein. Mhm. Und da ist LinkedIn nicht mein Spielfeld.
Ja, du würdest wahrscheinlich auch mit Sprüchen wie, also Achtung, Immobilienverkaufe ist wie Tinder, nur teurer.
Ja.
Du lädst ein paar unscharfe Bilder hoch, schreibst irgendwas von charmant und gepflegt und hoffst auf Matches.
Ja.
Oder auch, die meisten Makler dödeln nur rum.
Ja, das war ein Interviewgast, der das gesagt hat. Aber schau mal, wer sich da getriggert fühlt, dann hältst du dem doch einfach nur einen Spiegel vor, dass er sich getriggert fühlt. Warum fühlt er sich angesprochen?
Ja, weil er sich ertappt fühlt wahrscheinlich.
So, und dann hat er doch seine Challenge mit sich schon gefunden. Und es ist doch gut, dass er das gesehen hat.
Okay, gut, okay. Du gibst aber auch Geheimtipps, zum Beispiel geht nicht auf die großen Portale, sondern such zum Beispiel mal Wohnung bei Facebook.
Mhm. Zu mieten.
Zu mieten, genau. Mhm. Also schaffst du dich dann selber ab.
Nö.
Oder die Maklerei.
Wir machen nur Kauf, Verkauf.
Es gibt ja auch Makler, die machen Miete.
Ja. Ja, du, schau, das Thema ist, ich glaube, für jeden Makler da draußen gibt es ausreichend viel Arbeit. So. Und der Markt ist so volatil, heute wird was verkauft, morgen wird was verkauft. Währenddessen wir hier sitzen, sind bei jedem Notar wird irgendwas protokolliert hier in Frankfurt, ne? Wahrscheinlich heute. Und jeder von uns hat irgendwie, sagen wir, 24 Stunden seiner Zeit und wird dafür so, außer die rumdödeln, wird jeder so 10 bis 12 im guten Maklerbusiness, vielleicht auch 13, 14, für das nutzen, weiterzukommen. Und Ich glaube, währenddessen du dem den Tipp gibst, wie er seine Mietwohnung findet, bei einem kompletten Markt, wo der so lost ist, weil er irgendwie schon gar nicht mehr weiß, was er machen soll, damit er eine Mietwohnung findet, wenn du ihm den Tipp gibst und der dann irgendwann sagt, ey, folgt dem mal, dem Michael, der hat mir einen geilen Tipp gegeben, denn der bringt geilen Content, dann habe ich doch viel mehr gewonnen, weil wenn der sagt, guck mal, der gibt mir einen Tipp für Umme und ich kenne jemanden, der seine Immobilie verkaufen will, nee, mach das mal mit Michael. Über den habe ich den Tipp bekommen mit Facebook Marketplace beispielsweise.
Also auch wieder.
Ja, der tut mir doch nicht weh, wenn der seine Wohnung da findet. So.
Da bist du, okay. Ja,
ganz im Gegenteil.
Wenn du das so erklärst, ist das auch alles sehr logisch.
Der freut sich doch dann auch. Der freut sich, der verbindet was Positives mit mir. Und wenn der was Positives mit mir verbindet, ist er doch viel eher gewillt, mich weiterzuempfehlen.
Aber wenn Menschen mit dir was Positives empfinden, gibt es ja auch immer Menschen, die Negatives. Du bist ja jetzt ein sehr auffälliger Typ. Du passt ja jetzt nicht so in die übliche Makler-Struktur.
Gott sei Dank.
Struktur. So. Gibt es denn so Nachrichten, über die du dich dann auch wirklich ärgerst? Oder sagst du, es ist mir egal? Ich nehme mir nur das positive Feedback und das negative ignoriere ich.
Gib mir mal den Zettel und den Stift ganz kurz. So, schau mal.
Okay. Jetzt bin ich gespannt.
Was siehst du?
Ein Punkt.
Okay, du fokussierst dich auf den Punkt.
Ja.
Ja, aber da ist so viel Weiß drumherum, das siehst du gar nicht mehr.
Das stimmt.
Merkst du was?
Ja.
Gut. Frage beantwortet.
Da. Also, er hat nur einen für alle.
Ja, warum soll ich mich über... Ey, klar, es ist doch ganz klar... Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und dass ich für viele eine Herausforderung bin oder für viele irgendwie auch unbequem oder für viele aber auch nützlich, das ist doch ganz klar, dass dich nicht jeder lieben kann. Ey, das ist generell, wenn du Makler bist, ist wie Bayern München oder irgendein Fußballverein. Entweder man liebt das oder man hasst das. Das spiegeln ja auch deine Zahlen aus der Statistik, also aus dieser Umfrage wieder. Und deswegen, also ich fokussiere mich doch auf das, wo ich sage, ey, da ist so viel Positives. Und deswegen auch zum Beispiel, ne, wir sind ja hier in Frankfurt, bestes Beispiel. Ich kann dir sagen, wie ich mich dazu bekomme, mich zu erden und wieder klaren Kopf zu bekommen. Wenn ich über irgendwelche, keine Ahnung, Sachen, die ich nicht ändern kann, mir zu sehr einen Kopf mache und dann irgendwie in dieses Luxusdenken verfalle, ne, das ist nicht so doll und das muss noch und das und hin und her, dann setze ich mich ins Auto, ey, und ich gebe jedem den Tipp, der hier im Rhein-Main-Gebiet mal ist, stell mal dein Auto da unten ab und lauf mal durchs Bahnhofsviertel. Und lauf mal wirklich durch und achte mal wirklich genau auf die Menschen, die da sitzen, alles verloren haben, drogensüchtig sind und riech mal diese Luft, lauf da mal durch. Ich schwöre dir, du sitzt im Auto, bist auf dem Rückweg nach Hause, du bist so geerdet. Wenn du darfst nicht immer danach gucken, hey, was noch besser, was noch besser. Nee, sei doch auch mal dankbar für alles, was du hast. Wir fokussieren uns alle auf diesen einen schwarzen Punkt.
Der
und
war
das
blau.
Weiße drumherum. Blau?
Aber egal.
Aber den Punkt hast du gesehen, ja. Das ist schon mal gut. Dann hat Vielmann kein Geschäft mit dir. So. aber wir fokussieren uns überhaupt gar nicht auf das große Weiße da draußen. Auf das Positive, auf das, was toll läuft, auf vielleicht die Gesundheit, auf die Familie, auf tolle Freundschaften, auf vielleicht finanziell nicht jeden Cent zweimal rumdrehen zu müssen, bevor man sich irgendwas leistet. Der Kühlschrank ist voll. Weißt du, das sind so Sachen, die sind zu selbstverständlich heutzutage. Und das finde ich halt total schade. Und warum soll ich mir Gedanken über irgendwelche Sachen machen, die ich halt einfach nicht lösen kann oder die halt in dem Moment nicht lösbar sind? Klar muss ich die angehen, aber dafür darf ich doch trotzdem nicht alles vergessen, was gut ist.
So. Du hast jetzt die perfekte Überleitung gegeben. Du bist ja auch Charity-mäßig sehr engagiert. Erzähl mal kurz.
Charity?
Ja.
Meinst du Bündnis Kinderschutz?
Ja.
Ah, okay. Ja, also ich bin eins der Gründungsmitglieder von Bündnis Kinderschutz, was der Carsten Stahl macht. Der ist ja der Gründer. Und da sind wir sehr engagiert. Also ich mehr oder weniger im Hintergrund, wenn es hier im Rhein-Main-Gebiet mal irgendwas gibt, wo ich was organisieren kann oder wo ich halt irgendwie Teil sein kann, da unterstütze ich sehr gerne. Ich bin da mehr im Hintergrund, interveniere da so ein bisschen und tue quasi so ein bisschen Kommunikationsthemen noch lenken. Bin jetzt also nicht im Vordergrund, aber ich unterstütze das Thema und bin deswegen auch eins der Gründungsmitglieder in Deutschland.
Sehr gut.
Ja.
So, dann... Du hast ja auch einen eigenen Podcast, deshalb zeichnen wir das ja hier mit.
Ja. Hallo.
So, du hast Sport gemacht. Du machst noch Sport. Ja. Es steht ja auf der Homepage, wenn man dich sucht. Du warst viermal
Deutscher Meister.
Genau, in?
Ich war Deutscher Meister. Fitness-Bodybuilding.
Mhm. Sport ist wie wichtig für dich?
Schon sehr wichtig, obwohl ich es da echt Challenge habe. Ich muss da jetzt mehr ran. Ich bin komplett raus irgendwie. Also ich krieg's ein, zweimal die Woche hin, aber das ist viel zu wenig. Du musst dir vorstellen, der Sport war für mich durch mein ganzes Leben gezogen immer der rote Faden. So, du kennst es ja, ne? Wenn du im Vertrieb bist, du hast mal Tage, die laufen ultra gut. Da hast du mehr oder weniger Superman-Syndrom, wenn du nach Hause kommst. Wenn du dann aber erstmal zum Sport gehst, ne? Da, beim Sport sind irgendwie alle gleich. Jeder muss irgendwie sein raus aus der Komfortzone und muss irgendwelche Widerstände überwinden. Das erdet dich dann halt auch mal relativ schnell wieder, ne? Zu sehen, dass, hey, alle irgendwelche Widerstände zu überwinden haben. In dem Moment, wo es mir schlecht ging, war es immer so das, was mir Kraft gegeben hat, was mich wieder hochgezogen hat. Das heißt, das hat mir quasi immer diesen roten Faden durchs Leben ermöglicht. Und ausbalanciert zu sein, stressresistenter, Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung zu haben, mich schneller wieder zu regenerieren, im Alltag insgesamt belastbarer zu sein. Also bis du mich psychisch ans Limit bekommst, da muss schon echt verdammt viel passieren. Und das ist halt mitunter dem Sport geschuldet. Mhm. Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen.
Das heißt, dir geht's jetzt zu gut, deshalb machst du weniger Sport? Oder du?
Das wäre toll, wenn es mir zu gut gehen würde. Das wäre totale Katastrophe. Weil, also mir geht's gut. Wenn es den Leuten in meinem Umfeld gut geht, meinen Freunden, meiner Familie, dann geht's mir sehr gut. Und alles andere ist nice to have. Aber es gibt gewisse Dinge, die müssen sein, wie zum Beispiel Sport.
Gut.
Deswegen kommt das jetzt auch wieder vermehrt. Ich hatte mir die Bizepssehne abgerissen letztes Jahr. Das hat mich so ein bisschen aus dem Thema rausgekickt, kurzzeitig. Aber ist alles wieder gut. Ab dann jetzt waren es nur Ausreden die letzten Wochen.
Gut, ich erinnere dich dann nochmal dran. Ich beobachte.
Wenn du mich dann gern schlank wiedererkennst, dann gern.
So, Sport, unser letztes Thema, Mentaltraining, Psychologie. Du hast auch vorhin gesagt, wenn du jetzt so zu älteren Leuten gehst, du hast auch einen Podcast, glaube ich, gemacht zu Erbengemeinschaften, wenn du da reingehst und sozusagen zwischen denen ja so ein bisschen vermitteln musst, dass dann eben das Haus verkauft wird oder was man damit macht. Was macht das mit dir? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Also wie funktioniert das bei dir?
Erbengemeinschaften und Trennungsfälle, das sind so zwei, das ist halt ganz schwer, ne? Das Feld. Also jemand, der sich darauf spezialisiert oder das häufig hat, der weiß genau, dass das die Fälle sind, wo oft die größte Uneinigkeit herrscht.
Und das ist ja auch jeder Fall anders, oder?
Ja, und jeder Fall ist anders und ich bin auch ein Stück weit oft zu empathisch und ich fühle das richtig so. Und ich höre mir dann immer auch, also die zwingen dich ja quasi mehr oder weniger auch in diese Situation mit rein. Und ich glaube, ich höre mir das dann immer alles an. Ich halte mich dann komplett neutral, weil was anderes kannst du gar nicht machen. Ne? Weil im Endeffekt, wer bin ich, dass ich mir das anmaße, da irgendwas zu sagen oder so. Aber ich höre mir das gerne an, weil der eine möchte gerne mal sein Herz ausschütten, dann bin ich halt da. Das gehört einfach dazu. Und auch so im Alltag, wenn ich irgendwie bei einem Ersttermin bin und da sitzt eine ältere Dame, die irgendwie niemanden mehr hat, weil die Kinder irgendwie in anderen Städten wohnen, die Enkelkinder sehen die kaum. Das sind so Sachen, weißt du, die gehen mir schon ans Herz, die tun mir dann auch ein Stück weit weh. Und
Nimmst du das mit nach Hause?
Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, nee, wäre es gelogen. Das beschäftigt mich schon ein Stück weit, weil ich oft Parallelen sehe zu meiner Großmutter damals, ne, die auch alles gegeben hat für die Familie. Und dann halt logischerweise, die Kinder waren aus dem Haus, die Enkelkinder sind selten gekommen. Ne? Ich bin dann halt regelmäßig dann zu ihr hingefahren, habe mich mit ihr unterhalten, habe mir mal Blumen mitgebracht. Die einzige Frau, der ich Blumen mitbringe übrigens, gebracht habe, sorry. Weißt du, das tut mir dann schon irgendwie weh, weil ich stelle mir das dann auch so vor, irgendwie, wenn du mal alt bist und keiner schert sich mehr um dich, das ist dann halt schade. Deswegen versuche ich halt von vornherein schon mal auch durch meinen beruflichen Alltag ein anderer Mensch zu sein, wie vielleicht die Makler da draußen, die sich angesprochen fühlen jetzt durch meinen Satz. Ohne, ja, ich nenne ja keine Namen, ist doch toll, oder?
Ja.
Und ja, das ist halt, weißt du, du kommst halt in Situationen rein, die emotional sind. Und auch Menschen, die irgendwie einfach mal weinen wollen. Ne? Und klar, dann sage ich, hey, öffnen Sie sich komplett. Wenn ich habe schon wie viele Termine gehabt, die habe ich abgebrochen, weil ich gesagt habe, ey, ich merke, das wird gerade zu viel für Sie und es wäre jetzt von mir total schlecht, wenn ich jetzt hier weitermachen würde.
Ach wirklich, ja?
Lassen Sie uns doch an einem anderen Tag nochmal weitermachen. Ne? Weil die müssen erstmal mit der Situation klarkommen. Was soll ich denen in dem Moment, wenn die emotional behaftet sind, weil die alte Dame ihren Mann da die letzten Jahre gepflegt hat, der jetzt nicht mehr ist und sie verbindet so viel mit dem Haus, dass sie da, die verbinden ja teilweise 50 Jahre mit diesem Haus. Ne? Und dann beginnt für die eine Ungewissheit, wie geht's jetzt weiter? Die kann die Treppen nicht mehr laufen, die muss jetzt ein betreutes Wohnen, will sie aber nicht, weil sie 50 Jahre in dem Haus war, hat ihren Mann da die letzten Jahre gepflegt. Du nimmst der Frau alles, was für sie Erinnerungen hat, weißt du?
Mhm.
Die ist komplett weg.
Mhm.
Und dann weinen die auch mal. Ja, lass sie weinen. Hör denen zu, schenk denen ein Ohr. Wenn du meinen Kalender siehst, das ist ganz selten so, dass irgendwie der Termin, sag ich mal, der Bewertungstermin 2 Stunden geht und danach schon direkt der nächste liegt. Nee, da ist immer ein bisschen Puffer, weil ich genau weiß, dass so Situationen kommen oder kommen können. Und ich höre denen gerne zu. Die haben sonst niemanden.
Mhm. Da haben wir jetzt wieder die Schleife gedreht zum Anfang des Podcastes, damit wir jetzt aber nicht ganz so traurig rausgehen. Du kommunizierst ja auch immer, dass du total gern kochst.
Und essen noch viel lieber.
Was ist gerade das aktuelle Lieblingsgericht, was du besonders gern machst?
Burger. Machen oder essen?
Beides. Erstmal machen und dann essen.
Ich habe wenig gekocht die letzte Zeit. Schande über mein Haupt. Schau mal, das Ding ist, ich bin alleine, ne? Und hallo, Taube. die will auch was sagen.
Ja.
Die hat auch schon, guck mal, farbliches Muster, toll.
Ja.
Wenn es ums Essen geht, kommt sie angeflogen, ne? Das
genau.
Passt doch.
Ja.
Nein, also ich muss tatsächlich wieder mehr selbst kochen. Aber schau mal, ich bin komplett alleine. Und wenn ich jetzt einfach mal rechne und ich will jetzt auch nicht jeden Tag das Gleiche essen und du kaufst dann ein, dann ist der Einkauf teurer, wenn du dann so die Zubereitungszeiten alles rechnest, wie als wenn du irgendwo essen gehst. Also, du musst ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein gutes Steak essen oder so, aber wenn du gut durchschnittlich essen gehst, bist du günstiger als alleinstehende Person, wenn du essen gehst.
Ich merke aber schon, Burger, Steaks sind jetzt gefallen.
Pommes. Hier gibt's so gute Restaurants.
Der Sport muss also wieder losgehen.
Der Sport muss losgehen, ich muss wieder kochen. Tatsächlich ist es aber auch so, in dem Moment, wenn ich was essen gehe, baue ich ein Netzwerk auf.
Weil du kommunizierst mit denen, die um dich rumsitzen.
Ja, du baust ein Netzwerk auf. Klar kostet das Geld, essen zu gehen. Ist unterm Strich kommt es 0 auf 0 raus, wenn du jetzt selbst einkaufst und willst zubereiten. Du musst ja dann ein paar Sachen kaufen, die du dann irgendwie anmischst oder zubereitest.
Ja.
So, also deswegen kommst du unterm Strich ähnlich raus, ne? Weil die haben ja schon alles da.
Mhm.
Die bereiten dir das zu, du musst nichts abwaschen, so, du kriegst keine Ahnung. Aber du kannst ja tatsächlich mit den Leuten da gut netzwerken.
Mhm.
Und baust Netzwerk auf und die kennen dich und dann lässt du mal eine Karte da oder ein Buch oder so, ne? Und sagst, hey, wenn du mal jemanden kennst, und da kommt eins zum anderen.
So, Bücher von dir, das heißt Herz im Quadrat.
Ja.
Der Schlüssel zu den besten Immobilienentscheidungen.
Mhm.
Da gibt es dann, wenn der Podcast erscheint, schreibe ich auch drunter 5 Stück.
Werden verlost. 5 Exemplare. Für die ersten 5 Kommentare unter dem Video. Bei ihr aber, nicht bei mir. Bei mir müsst ihr das noch kaufen.
Genau. Und eins darf ich mir behalten. Also,
ja.
So, Micha Blum, vielen, vielen Dank für den Podcast. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir sehen uns jetzt öfter. Ich werde dich jetzt immer anrufen, wenn ich in Frankfurt
cool.
bin und gucken, ob du Sport machst, kochst und was du so
oder
für
dich
neue
zum Essen einlädst.
Ja. Und was es so für neue Geschichten aus dem Maklerdasein gibt.
Genau. So, bevor wir aufhören, ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Diese Zahlen.
Ja.
Na, mit diesem Vertrauen.
Ja.
Und wie denkst du, kann ein Makler Vertrauen aufbauen?
Mit Persönlichkeit, glaube ich.
Mhm. Was wäre dir persönlich wichtig? Wenn wir jetzt mal, angenommen, wir haben jetzt einen Vororttermin, so, und du hast ein Haus, was so um die 500.000 wert ist, sagen wir einfach mal, und du entscheidest dich für einen Makler oder ob überhaupt einen Makler.
Ich bin ein extrem skeptischer Mensch.
Mhm. Ja, Gott sei Dank.
Es dauert eine Weile, bis man mich überzeugt hat.
Gott sei Dank.
Und ich kann halt Phrasen nicht leiden. Das Schlimmste sind Phrasen.
Mhm.
Das ist, also wenn man das schafft, über diesen Steg zu gehen, dass man mit mir auf Augenhöhe redet und mich nicht in so eine Blubberwolke versucht zu ziehen,
ja,
dann ist alles gut. Weil sobald ich merke, dass das jemand versucht, gehe ich direkt auf Distanz.
Hast du das Gefühl, dass du merkst, ob jemand, oder spürst du das, ob jemand korrekt ist oder eher nicht so?
Ich glaube, jeder hat ja ein Bauchgefühl. Das Ding ist immer, dass ich sehr oft ein Bauchgefühl am Anfang habe, auf das ich dann doch nicht höre, weil ich dann immer denke, es gibt jetzt rationale Gründe, die das Bauchgefühl aushebeln und immer wieder feststellen muss, das Bauchgefühl hat schon recht gehabt.
Das ist krass, ne?
Ja. Mhm. Und da kannst du noch so viele Bewertungen, also auch so Restaurants, Hotels lesen.
Easy.
Na? Aber wenn du ein Bauchgefühl hast, hast du ein Bauchgefühl und eigentlich muss man darauf hören.
Stimmt.
Das stimmt.
Ich erlebe das auch genauso.
Das siehst du?
Ich hole mir nach jedem Termin Feedback.
Ja, ja.
Ich frag die Menschen tatsächlich, weil es interessiert mich, weil ich will für mich ja auch besser werden. Ne? Und wir hatten das vorhin angeschnitten, da draußen so, wenn du dir die Instagram-Kanäle von manchen anderen anguckst, ne, da ist immer alles rosarot und alles toll und alles tatütata. Ich hab auch für mich Challenges, wo ich merke, oha, da hast du Bedarf, da muss besser werden. Ich habe jetzt einen Vertriebspsychologen mir an die Seite geholt, der mich so ein bisschen noch in zwei, drei Bereichen, wo ich für mich selbst gefunden habe, hey, da musst du irgendwie besser werden. Weißt du, einer, der mit der Immobilienbranche nichts zu tun hat, jemand, der komplett neutral, mal unbefangen da drauf guckt und sagt, hey, da machst du so.
Das ist
und
immer
so.
Das Beste.
Ja, und das darf auch gerne was kosten halt, weißt du. Das ist es mir aber dann auch auf der anderen Seite wert, weil ne, das ist auch der Invest wie mit den Messen. So, du investierst Zeit, aber du bekommst am Ende, wenn es nur kleine Stellschräubchen sind, die minimal anders justiert werden, ne? Also es ist wie der Golfer, ne? wenn er 1% seine Qualität verbessert, das macht sich auf die Strecke, wo der Ball fliegt, so krass bemerkbar, ne? Kommt er näher zu seinem Ziel oder nicht? Ja. Und so ist es bei mir dann auch. Deswegen, also. Du, das hat mir richtig viel Spaß gemacht heute.
Ja, mir auch. Und dass mir im Podcast gleich noch Fragen gestellt werden, hat mir noch viel mehr Spaß gemacht.
Naja, aber es ist ja ein Dialog, ne?
So, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, weil jetzt haben wir uns kennengelernt. Gut. Sehr schön. Yeah. Freue mich sehr und bis ganz bald.
Danke. Bis ganz bald.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.